Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Helge Fuest.
Und schön, dass Sie dabei sind. Bei mir im Studio Ocker Gundel, gleich mit dem Sport.
Genau so ist es. Die Bundesliga ist ja zurück aus der Winterpause.
Noch nie gab es bei einer Bundestagswahl so viele Kanzlerkandidaten. Nach Friedrich Merz und Robert Habeck wurden heute Olaf Scholz und Alice Weidel von ihren Parteien ins Rennen geschickt. Für die AfD ist es eine Premiere und als zweitstärkste Partei in den Umfragen gar nicht so abwegig, auch auf das Kanzleramt zu zielen, wenn da nur nicht die Beteuerungen der anderen Parteien wären, niemals mit der in Teilen rechtsextremen AfD zusammenzuarbeiten. Die Kandidatenkür sah mit dem obligatorischen Blumenstrauß aus wie bei den etablierten Parteien. Und womöglich ist die AfD inzwischen selbst etabliert mit dem hohen Wählerzuspruch. Doch ihre Positionen bleiben radikal und führten schon vor Beginn des Parteitags im sächsischen Riesa zu Widerstand. Kilian Pfeffer.
Gute Stimmung im extrem rechten Lager um Björn Höcke, Christoph Berndt aus Brandenburg und Vordenker Götz Kubitschek. Hängt das mit dem Verlauf des Tages zusammen? Wahrscheinlich schon. Später mehr dazu. Am Morgen beginnt der AfD-Parteitag spät. Sehr spät. Die Delegierten vertreiben sich die Zeit. Warten und warten und warten. Die Bühne bleibt leer. Denn draußen haben tausende Anti-AfD-Demonstranten die Zufahrtsstraßen nach Riesa blockiert. Stundenlang verzögern sie die Anreise. Die Polizei hat Mühe, die vielen Sitzblockaden aufzulösen. Erst mit mehr als 2 Stunden Verspätung kann Parteichef Chrupalla seine Begrüßungsrede halten.
Diesejenigen verhalten sich wie Antidemokraten und Terroristen und nichts anderes, meine Freunde.
Eine Vorlage für Kanzlerkandidatin Weidel, die Demonstranten rot lackierte Nazis nennt. Der Ton ist gesetzt. Ihre Rede ist radikal, scharf wie selten zuvor.
Sozialleistungen für nicht aufenthaltsberechtigte streichen und Rückführung im großen Stil durchführen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn es dann Remigration heißen soll, dann heißt es eben Remigration.
Damit macht sich Weidel den Kampfbegriff zum ersten Mal zu eigen. Sie wettert auch gegen erneuerbare Energien.
Wir reißen alle Windkraftwerke nieder! Nieder mit diesen Windmühlen der Schande!
Der Parteitag von dieser Radikalität begeistert.
Ich habe das selten erlebt, dass die Delegierten so aus sich rauskommen und schon mittig der Rede stehen. Ich glaube, das war jetzt der Startschuss für einen begeisternden Wahlkampf.
Zuvor schon hatte der Parteitag über Weidel als Kanzlerkandidatin abgestimmt. Durch Aufstehen. So bestimmt die AfD die erste Kanzlerkandidatin in der Geschichte der Partei. Die Menge ruft Alice für Deutschland.
Sie hat die Punkte angesprochen, die wir verändern möchten, wenn wir in Regierungsverantwortung kommen. Sie hat gesagt, ein 100-Tage-Programm liegt vor, unser Zukunftsplan für Deutschland.
Wie ihr Wahlprogramm aussehen soll, darüber hat die AfD bis spätabends diskutiert. Zum Beispiel wird der Kampfbegriff Remigration aufgenommen. Ein Dexit, also ein Austritt aus der EU, wird nicht mehr explizit gefordert. Sie wollen aber trotzdem, dass die EU nur noch eine Interessensgemeinschaft ist. Dem extrem rechten Lager um Götz Kubitschek, Björn Höcke und Christoph Berndt gefällt das alles offenbar sehr. Radikale Ideen, die nun im Wahlprogramm stehen und eine Kanzlerkandidatin, die sie glaubhaft vertritt.
Die SPD ist Kanzlerpartei, liegt in den Umfragen allerdings schon lange hinter der AfD und auch hinter der Union. Auch der Kanzler selbst ist in der Wählergunst zusammengeschrumpft. Beinahe wäre er von seiner Partei gegen den beliebten Verteidigungsminister Boris Pistorius ausgetauscht worden. Doch für den Endspurt im Wahlkampf scheinen die Sozialdemokraten zusammenzustehen. Sie kürten Olaf Scholz heute offiziell zum Kanzlerkandidaten. Aus Berlin, Nicole Kunert.
Zum zweiten Mal ist Otto Ellerbrock auf dem SPD-Parteitag. Er ist 16, der jüngste Delegierte heute. Beim letzten Parteitag vor gut einem Jahr konnte er mit dem Kanzler sogar ein Selfie machen und...
Ich habe gesagt, dass ich nicht in seine Haut stecken wollen würde.
Und dieses Jahr, was will der Scholz jetzt sagen?
In seine Haut würde ich immer noch nicht stecken wollen. Ich habe als Wunsch, dass wir noch klarer unsere Inhalte nach vorne stellen und noch klarer zeigen, wofür wir denn stehen.
Das will hier heute so mancher Inhalte an den Wähler bringen. Und das auch noch im Wahlkampf bei Schnee und Eis, klagt die älteste Delegierte.
Es ist nicht unbedingt angenehm, mit Skikleidung, Unterkleidung auf dem Marktplatz zu stehen und sich da auch nicht entmutigen zu lassen. Da hilft auch manchmal ein heißer Tee, aber nicht immer. Es ist schon schwierig.
Weitermachen, trotz Kälte, trotz schlechter Beliebtheitswerte für Scholz, trotz schlechter Umfragewerte für die SPD, darauf werden sie heute hier eingeschworen.
Diesen Mut brauchen wir, denn es geht um verdammt viel. Investieren wir jetzt weiter kraftvoll in unser Land oder lassen wir unsere Bahnen, Straßen und Brücken verkommen? Sorgen wir jetzt dafür, dass die ganz normalen Leute in Deutschland gut klarkommen mit anständigen Löhnen, bezahlbaren Lebensmitteln und erschwinglichen Mieten? Oder zahlen die ganz normalen Leute am Ende die Zeche für Steuergeschenke der Union an Reiche und Superreiche?
Die SPD sei die einzige Partei, die die Ukraine unterstütze, aber auch dafür sorge, dass Deutschland nicht Kriegspartei werde.
Nichts darf über den Kopf der Ukraine hinweg entschieden werden. Nur dann wird ein gerechter Frieden möglich. Wer in Fragen von Krieg und Frieden Verantwortung trägt, der braucht, da bin ich mir ziemlich sicher, einen kühlen Kopf und klare Haltung.
Scholz wird dann mit großer Mehrheit als Kanzlerkandidat bestätigt. Später werden dann noch Bierdeckel ausgeteilt. Eine Rechnung für die Wähler. Entlastungen, für die die SPD sorgen will. Fast 3.000 Euro im Jahr für eine Familie mit 2 Kindern. Otto Ellerbrock kommt am Ende noch zu seinem Selfie mit Scholz. Vielleicht das letzte Mal mit ihm als Kanzler.
Denn für ihn dürfte es schwer werden, noch einmal ins Kanzleramt einzuziehen. Im vorherigen Bundestagswahlkampf lag Scholz 6 Wochen vor der Wahl in den Umfragen deutlich vor seinen Konkurrenten, dieses Mal hinter ihnen. Darüber konnte ich mit Olaf Scholz heute bereits am Nachmittag sprechen. Guten Tag, Herr Bundeskanzler.
Guten Tag.
In den meisten Umfragen liegen Sie hinter den anderen Spitzen- und Kanzlerkandidaten. Wie wollen Sie das Ding noch drehen?
So wie beim letzten Mal, da lag ich in den meisten Umfragen auch hinten. Und am Ende haben die Bürgerinnen und Bürger eine Entscheidung getroffen, die war anders und haben mir den Auftrag gegeben, die Regierung zu bilden und zu führen. Das habe ich gemacht die letzten 3 Jahre in einer sehr schwierigen Zeit. Wir erinnern uns, Russland hat die Ukraine überfallen, der Krieg ist immer noch im Gange. Wir haben dafür gesorgt, dass wir der stärkste Unterstützer des Landes sind in Europa. Wir haben dafür gesorgt, dass wir mehr für die Bundeswehr tun und gleichzeitig die Modernisierung angepackt. Aber es hat auch viele Schwierigkeiten gegeben, wie jeder weiß. Und deshalb habe ich gesagt, jetzt müssen die Bürgerinnen und Bürger nicht erst im September, sondern Ende Februar entscheiden, wie es weitergehen soll. Denn das ist auch die Frage, über die sich jetzt jeder in Deutschland einen Kopf machen muss. Ich bin dafür, dass wir mehr für Sicherheit tun, dass wir die Ukraine unterstützen, dass das aber nicht auf Kosten aller anderen Aufgaben, die wir in Deutschland haben, geht.
Sie versprechen jetzt einen Made-in-Germany-Bonus, eine Prämie für mehr Investitionen in Deutschland. Das erinnert einerseits auch sehr an einen Vorschlag von Robert Habeck im vergangenen Jahr. Und schon damals wurde es viel diskutiert und kam Kritik, hohe Steuern mit wiederum Subventionen zu bekämpfen. Das macht wirtschaftspolitisch wenig Sinn.
Ich kenne die Presseerklärung der CDU, die Sie da vorlesen, aber ich will ausdrücklich sagen, es ist komplett falsch. Das Modell gibt es auch in den USA, da nennt sich das, ist das in dem Inflation Reduction Act, den viele hier sehr sorgfältig betrachtet haben, der Fall. Wir brauchen eine unbürokratische Regelung, die nicht einzelne Investitionen befördert, sondern alle Ausrüstungsinvestitionen. Das ist bezahlbar, das ist zielgerichtet, davon profitieren auch mittelständische Unternehmen, Start-ups, junge Unternehmen, die noch keine Gewinne machen, während mit den pauschalen Steuersenkungen, die unsere Wettbewerber vorschlagen, dann auch Unternehmen etwas haben, die das Geld gar nicht investieren. Und insofern ist es richtiger zu sagen, wir unterstützen Investitionen und das ist so durchgerechnet, dass es Wachstum erzeugt und gleichzeitig bezahlbar bleibt. Das ist ja schon bezeichnend, dass das realistischste, seriöseste, durchgerechnetste Programm das Programm der Kanzlerpartei ist, der SPD, denn alle anderen sind ja doch ganz schön weitgehend. 100 Milliarden bei der Union an Steuersenkung, vor allem für diejenigen, die viel Geld verdienen. Mhm. Und ganz vergessen haben alle bei ihren Rechnungen, dass wir ab 2028 ja auch noch 30 Milliarden Euro drauf tun müssen zur Finanzierung der Bundeswehr, damit wir weiterhin die 2% zur Verfügung haben. Das geht nicht, wenn man den sozialen Zusammenhalt in Frage stellt.
Ja. Ja, ich wollte daran anschließen. Die Herausforderungen sind groß. Sie sagen es, es gibt ganz viele Themen, die auf die nächste Bundesregierung wieder warten werden. Und Sie haben heute in Ihrer Rede von den, Zitat, ganz normalen Leuten gesprochen, haben die länger in den Mittelpunkt gestellt, die Sie entlasten wollen mit unter anderem niedrigerer Mehrwertsteuer für Lebensmittel. Aber im Portemonnaie der ganz normalen Leute kommt erstmal weniger an, weil Sie die Beiträge beispielsweise für Kranken- und Pflegeversicherung erhöhen.
Zunächst mal ist es eine Aufgabe unserer Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass genügend Geld zur Verfügung steht für die Rentenversicherung, für die Krankenversicherung und die Pflegeversicherung. Der eine halbe Satz, den Sie sprechen in Ihrer Frage, ist ja deshalb unvollständig, weil Sie ja den nächsten Satz mitsprechen sollen, was Sie nämlich dann vorschlagen. Und ich bin dagegen, dass es zu Kürzungen kommt bei Rente, Gesundheit und Pflege. Wir brauchen mehr Solidarität, aber vor allem ein stabiles Rentenniveau. Und deshalb sage ich, die richtige Finanzierung gelingt dadurch, dass wir es etwas gerechter machen. Also das 1%, das am meisten verdient in der Bevölkerung in Deutschland, zahlt etwas mehr. Und die 95% anderen, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die Selbstständigen werden entlastet. Das sind ja auch Leute, die über 100.000 Euro verdienen und als Paare das Doppelte, die dann noch entlastet würden. Und insofern ist das eine richtige Austarierung. Die normalen Leute müssen im Mittelpunkt der Politik stehen, nicht Steuersenkung für die Leute mit dem höchsten Einkommen und Vermögen. Ich glaube, das geht nicht gut aus.
Sie haben zu Beginn schon die Ukraine angesprochen und da haben Sie heute in Ihrer Rede gesagt, wir müssen auf echte Verhandlungen hinarbeiten. Sie haben zuletzt ausgeschlossen, sich demnächst selbst mit Putin zu treffen. Aus den USA hingegen ist zu hören, dass Trump ein Treffen mit Putin vorbereitet. Wäre das der richtige nächste Schritt aus Ihrer Sicht?
Es ist auf alle Fälle richtig, dass wir erstmal alle gemeinsam dem russischen Präsidenten klar machen, dass wir die Ukraine weiter unterstützen werden. Deutschland ist der größte Unterstützer der Ukraine in Europa und wird es auch bleiben. Dafür haben wir entsprechend Vorsorge getroffen. Und gleichzeitig muss das Töten aufhören. Müssen wir einen Weg finden, raus aus diesem Krieg, der aber kein Diktatfrieden ist und über die Köpfe der Ukrainerinnen und Ukrainer hinweg gefunden wird. Und für diese Mischung aus Unterstützung der Ukraine und eine Verhinderung, dass der Krieg eskaliert und man guckt, was ist möglich an Verhandlungen, stehe ich als Person und auch die Sozialdemokratische Partei. Dass ich mit dem russischen Präsidenten telefoniert habe und auch wieder telefonieren werden, ist ja in den deutschen Medien sorgfältig und, wenn ich es richtig gesehen habe, kritisch besprochen worden, obwohl ich mitgekriegt habe, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger das richtig fanden. Und selbstverständlich wird irgendwann auch der Zeitpunkt für reale Gespräche sein. Insofern ist es keine schlechte Nachricht, wenn sich der amerikanische Präsident und der russische Präsident auch treffen wollen. Wichtig ist, dass das immer klar bleibt, dass die Souveränität der Ukraine darüber nicht in Frage gestellt wird.
Ja, und bis es irgendwann zu Verhandlungen kommt, wird die Ukraine, Sie haben es erwähnt, weiter Unterstützung brauchen. Aber laut Spiegel-Recherchen wollen Sie ein Paket mit aktuell 3 Milliarden Euro Militärhilfe erst einmal nicht auf den Weg bringen, weil das im Wahlkampf nicht zum Friedenskanzler passen würde?
Nein, weil das einfach so ist, dass wir die letzte Regierung beendet haben und jetzt neu wählen, weil uns im Haushalt damals 12,5 Milliarden fehlten. Und wenn man zusätzliche 3 Milliarden ausgeben will, was ich vorgeschlagen habe, 15,5, die nicht finanziert sind, wenn man nicht einen Beschluss fasst zur zusätzlichen Mittelaufnahme. Das war mein Vorschlag. Die FDP hatte in der Koalition vorgeschlagen, das zu finanzieren auf Kosten von Rentnern, auf Kosten der Unterstützung von Gemeinden in Deutschland und vieler anderer Leistungen, die dann gekürzt werden sollen. Und das habe ich für falsch gehalten, weil ich glaube, dass dieses Entweder-Oder der falsche Weg in Deutschland ist. Und wenn man genau hinschaut, ist das ja auch die Alternative. Die CDU schlägt vor, dass es Steuersenkung gibt für diejenigen, die das Allermeiste verdienen, und sagt nicht, wo soll das Geld herkommen, obwohl im Haushalt 2025 mittlerweile über 15, 16 Milliarden fehlen. Also die Bürgerinnen und Bürger müssen schon sagen, ob sie ein solidarisches Konzept, wie ich es hier vorgetragen habe, wollen, oder ob sie sagen, tatsächlich, das geht auf Kosten von Dingen, die in Deutschland auch wichtig sind. Ich bin dagegen.
Sagt der Bundeskanzler und Kanzlerkandidat der SPD. Danke für Ihre Zeit und das Gespräch, Herr Scholz.
Schönen Dank.
In Los Angeles brennt es immer noch an zahlreichen Orten. Die Feuerwehr ist im Dauereinsatz, Löschflugzeuge ebenso. Und trotzdem liegen mittlerweile 12.000 Häuser in Schutt und Asche. Nun gibt es Vorwürfe gegen Behörden, wie es zu so einer Dimension der Zerstörung kommen konnte. Auch die Feuerwehrchefin übt Kritik. Der kalifornische Gouverneur verspricht aufzuklären, warum es zu wenig Wasser gegeben hat und manche Hydranten keines liefern konnten. Jan Koch.
Sowas hat er in seinem Berufsleben noch nicht erlebt. Wir treffen ihn am Strand von Malibu. Feuerwehrchef Tom Clemmo. 30 Jahre lang macht er das schon. Es ist sein Traumjob, sagt er. Doch was er gerade erlebt, ein reiner Albtraum, von dem fast niemand verschont bleibt. Freunde, Familienmitglieder haben ihr Zuhause verloren. Es ist unfassbar und ist für mich noch gar nicht richtig greifbar. Überall in der Region Aufräumarbeiten, dort, wo das größte Feuer schon hinübergefegt ist. Doch an vielen Stellen brennt es weiter lichterloh. Vier große Feuer wüten noch. Es sind die heftigen Winde, die die Löscharbeiten erschweren. Auch die 9000 Feuerwehrleute aus der Region waren nicht genug. Ohne zusätzliche Hilfe aus dem Rest der USA, aber auch aus Kanada und Mexiko wäre es schwer gewesen, gegen die Feuer zu kämpfen. Nun steht die Frage im Raum, haben die Behörden bei der Vorbereitung versagt? Tage vorher war klar, dass es zu einem Großbrand kommen kann. Die Feuerwehrchefin von Los Angeles kritisiert zudem die Stadtverwaltung für Kürzungen. Zum Beispiel statt 112 Feuerwachen seien es jetzt noch 106. Wir haben immer noch zu wenig Leute und sind immer noch unterfinanziert. Rechtfertigen muss sich die Bürgermeisterin von Los Angeles nicht nur für zu wenige Feuerwehrkräfte, auch für zu geringe Löschwasservorräte. Nochmal, wir müssen jetzt priorisieren und uns darauf fokussieren, durch die Krise zu kommen und Menschen in Sicherheit zu bringen. Detailliert untersuchen, was alles schiefgelaufen ist, werden wir dann danach. Doch das wird noch lange dauern. Für die kommenden Tage sind weiterhin starke Winde vorausgesagt, das weiß auch Feuerwehrmann Tom Clemmo. Er erklärt uns, hier machen vor allem einzelne Glutherde arge Probleme. Auch wenn es so aussieht, als wenn die Brände hier vorbei wären, tief unten unter den Trümmern sind noch Glutnester. Direkt am Strand, am Pazifik, wo nicht mehr viel übrig ist.
Wir kommen zurück nach Deutschland zum Sport. Und da ist mit der Bundesliga der Fußball zurück, auch hier in den Tagesthemen. Heute mit Ocker Gundel. Und Ocker, mit wem noch?
Ja, ein neues Fußballjahr und auch ein neuer Fußballtrainer der Bundesliga. Steffen Baumgart gab heute sein Debüt mit dem 1. FC Union Berlin. Das war die Trainerüberraschung in der Winterpause. Und für Baumgart ist es eine Rückkehr in seine Vergangenheit. 2 Jahre war er Stürmer und dann sogar auch Kapitän bei den Eisernen. Es entstand eine große Leidenschaft mit Köpenick, die immer irgendwie loderte und jetzt gut 20 Jahre später wieder so richtig aufflammt. Wirklich gezündet hat Baumgart bei seiner Premiere trotz körperlicher Aufgeladenheit allerdings nicht. Union verlor 0:2 in Heidenheim.
Die Mütze blieb oben, die Laune dagegen ziemlich weit unten. Ein bitteres Debüt für den neuen Union-Coach Steffen Baumgart.
Trotzdem muss ich sagen, haben meine Jungs bis dahin das gemacht, was ich mir vorgestellt habe, dass sie dranbleiben, dass sie Gas geben, dass sie den Kopf nicht hängen lassen und dass nicht alles gelungen ist. Das ist uns auch aufgefallen, gehört aber im Fußball dazu.
Schon der erste Angriff der Heidenheimer in Rot führte zum 1:0 für die Gastgeber. Torschütze, Neuzugang Franz Kretzig in der 17. Minute. Ein Traumdebüt für die junge Bayern-Leihgabe. Weiterer Knackpunkt für Baumgarts Team. Die rote Karte für Tom Rothe. Notbremse an Conte, 37. Minute. Nach der Pause Heidenheim in Überzahl spielbestimmend. Mit der Entscheidung aber erst in der Schlussphase. Joker Adrian Becks 2:0, der Endstand. Der zweite Neue des FCH, Budu Zivzivadze, hatte die Vorarbeit geliefert. Frank Schmitz, Heidenheimer freuten sich über den ersten Dreier seit September. Union blieb auch unter Steffen Baumgart zum 9. Mal sieglos.
Ja, keine schöne Serie. Der Vorsprung zur Abstiegszone schmilzt. Genau dort befindet sich Holstein Kiel. Der Aufsteiger bräuchte dringend einen Sieg, um den Turnaround einzuleiten. Der Jahresauftakt beim SC Freiburg war allerdings ein unglücklicher Start ins neue Fußballjahr für Kiel. Mit einem Eigentor und einer zwar mutmachenden Aufholjagd, die aber eben doch nicht belohnt wurde. Damit klebt Kiel weiter unten drin und Freiburg freut sich.
Freiburg jubelt. Es war bereits der 6. Heimsieg in dieser Saison.
Heute war es natürlich sehr wichtig. Wir wollten wieder 3 Punkte holen. Das haben wir unterm Strich getan. Von daher sind wir zufrieden.
In einem ausgeglichenen Spiel der Sportclub mit etwas mehr Spielglück. 23. Minute. Dingschi mit Kieler Schützenhilfe. Das 1:0 für Freiburg durch den Kieler Remberg. Freiburg insgesamt das kompaktere Team. Christian Günther mit diesem Traumtor in der 38. Minute. Auch nach dem Seitenwechsel der Sportclub das effektivere Team. 74. Spielminute Vincenzo Grifo mit dem 3:0. Die Partie noch nicht entschieden. Kiel bewies Moral und Treffsicherheit. Phil Harris mit dem 1:3 in der 85. Minute. Und die Gäste legten nur 5 Minuten später nach. Der 2:3 Anschlusstreffer. Torschütze erneut Phil Harris. In der Nachspielzeit vergab Kiel sogar noch diese Möglichkeit zum Ausgleich. Es blieb am Ende beim Freiburger 3:2 Erfolg.
Glück und Pech, ein bisschen höhere Gewalt, so will ich mal umschreiben. Und das fehlt einfach dazu, dass wir einen Punkt holen oder vielleicht auch ein Spiel gewinnen auswärts.
Mit 0 Punkten, aber erhobenen Hauptes tritt Kiel die Heimreise an.
Und wir reisen durch die weiteren Ergebnisse. Hoffenheim-Wolfsburg 0:1, Mainz schlägt Bochum 2:0, Pauli unterliegt Frankfurt 0:1, gleiches Ergebnis beim Spiel Gladbach gegen Bayern. Gestern schon unterlag Dortmund Leverkusen 2:3, morgen dann noch 2 Spiele, Leipzig gegen Werder und Augsburg gegen Stuttgart. Der Blick auf die Tabelle. Die ersten 3 unverändert. Bayern vor Leverkusen und Frankfurt. Mainz im Höhenflug auf einem Champions-League-Platz. Freiburg ist 6. Union Berlin nur noch 3 Punkte vor der Abstiegszone. Heidenheim auf dem Relegationsplatz vor Kiel und Schlusslicht Bochum. EM oder WM, der Januar beschert den Handballern Jahr ein, Jahr aus ein Großereignis. Dieses Jahr ist WM. Deutschland startet Mittwoch ins Turnier gegen Polen. Und im letzten Testspiel lief beim olympischen Silbermedaillengewinner heute allerdings nicht so viel zusammen. Trotzdem reichte es am Ende für einen knappen Sieg gegen Brasilien. So, und wo es bei uns im Moment schon vielerorts so schön winterlich ist, macht ein Blick zum alpinen Skisport doch doppelt Spaß. Da gab es heute das erste Abfahrtsrennen für Rückkehrerin Lindsay Vonn nach langer Abstinenz und mit neuem Knie. Und auch Linus Strasser war am Start, kam allerdings nicht so ins Ziel, wie er es sich gewünscht hätte.
Einmal tief durchatmen. Den erlösenden Podestplatz dicht vor Augen fällt Linus Strasser noch von Rang 2 auf 4 zurück. Schwierige Sicht. Ausgefahrene Piste, Deutschlands bester Slalomfahrer verliert im 2. Teil des 2. Durchgangs seinen Rhythmus und am Ende eine Top-3-Platzierung. Den Slalom in Adelboden gewinnt der Franzose Clément Noël vor Lucas Pinheiro-Broten und Norwegens Weltmeister Henrik Kristoffersen. St. Anton feiert das Comeback von Lindsay Vonn. Ein künstliches Knie, erste Weltcup-Abfahrt nach fast 6 Jahren Pause. Alles kein Problem für die 40-jährige US-Amerikanerin. Am Ende fehlen Vonn als 6. 58 Hundertstel Sekunden auf die Siegerin Federica Brignone aus Italien. Kira Weidle-Winkelmann zeigt sich gut erholt von ihrem Trainingssturz im Beaver Creek und belegt als beste DSV-Athletin den 12. Rang.
Überall weiße Pisten beim Ski Alpin. Sven, welche Farbe wird denn morgen bei uns dominieren?
Ja, es wird in vielen Regionen tatsächlich der blaue Himmel dominieren, also blau oder wenn man so will gelb. Die Sonne, teilweise ist es aber auch ein bisschen grau, das sind Wolken, die Luft ist kalt. Wir haben folgende Lage, Hochdruckgebiet, das wandert in unsere Richtung. Wir sind im Moment noch an der Ostflanke, von Norden strömt also kalte Luft in unsere Richtung. Der starke Wind an der Ostsee wird nachlassen und wir gucken uns mal an, wie der Verlauf des Wetters ist. Da gibt es nämlich noch ein paar Schneeflocken in der Osthälfte, zieht sich morgen allmählich Richtung Erzgebirge zurück. Anfangs auch noch im südöstlichen Bayern ein paar Flocken, die werden im Tagesverlauf weniger. Und was man hier sieht, das sind große Wolkenlücken mit freundlichem Sonntagswetter.
Wetter. Die Frühtemperaturen, die gehen weit zurück. Für die meisten 0 bis minus 5 Grad, am Wasser plus 3, am Alpenrand aber bis minus 12. Und im Nordwesten, wo es heute noch ein paar Schauer gab, kann das bei solchen Werten natürlich zur Glätte führen. Morgen Nachmittag vom Niederrhein bis Ostfriesland 4 bis 6 Grad plus, sonst ganz schön kalt, wie Sie hier sehen. Und dann gibt es zwei sehr kalte Nächte, die Nacht zum Montag und zum Dienstag. Montag ruhiges Wetter, am Dienstag von Norden, so sollte das sein, kommt mildere Luft, am Boden ist noch kalt, anfangs Gefahr, Helge, von gefrierendem Regen.
Danke dir für diese Aussichten, Sven. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten folgt das Wort zum Sonntag mit Pastorin Anke Brumbaum.
Über Beisetzungen von Menschen, die keine Angehörigen mehr haben und wer sich dann um einen würdigen Abschied kümmert.
Wir sind morgen wieder für Sie da, dann mit Ingo Zamperoni und Oka Gundel. Und wir wünschen Ihnen jetzt eine gute Nacht und einen schönen Sonntag. Tschüss.
Tschüss, gute Nacht.